Die Gemeinde wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen mit einem Haus verglichen. Der Hauptgedanke, der sich mit dem Haus Gottes verbindet, ist das Wohnen Gottes in der Mitte seines Volkes. Das war im Alten Testament so und das ist im Neuen Testament nicht anders. Das Kennzeichen eines Hauses ist, dass man da drin wohnt. Im Alten Testament war es ein materielles Haus, bekannt als die Stiftshütte und den Tempel. Im Neuen Testament ist es ein geistliches Haus, die Gemeinde. Das Wohnen Gottes hat zwei große Seiten. Erstens, Gott offenbart sich in seinem Haus. Da, wo jemand wohnt, gibt er etwas von sich zu erkennen. So erfahren wir im Haus Gottes etwas über seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist eines der wesentlichen Kennzeichen des Hauses Gottes. In seinem Tempel oder auch Haus spricht alles Herrlichkeit, heißt es im Psalm 29. Wir lernen im Haus Gottes, wer Gott ist. Es ist eine Offenbarung in Barmherzigkeit und Gnade. Sonst würden wir alle verzehrt werden. Das nimmt aber nichts davon weg, dass Gott ein heiliger Gott ist. Deshalb verbindet sich das Wohnen Gottes in seinem Haus mit der praktischen Aufforderung zur Heiligkeit. Jeder, der sich im Haus Gottes bewegt, muss der Heiligkeit dieses Hauses entsprechen. Heiligkeit ist ein zweites wesentliches Kennzeichen des Hauses Gottes. Deinem Haus geziemt Heiligkeit her auf immer da, Psalm 93. Das zielt direkt auf unser tägliches Verhalten ab. Beide Elemente, Herrlichkeit und Heiligkeit, werden in 3. Mose 10, Vers 3 miteinander verbunden. Dort sagt Gott in einem sehr ernsten Augenblick zu Aaron: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Zweitens, Gott fordert Menschen auf, ihm zu nahen. Petrus spricht in diesem Zusammenhang von dem heiligen und dem königlichen Priestertum. Das heilige Priestertum zeigt uns die Gläubigen, die Gott in Anbetung, also zum Gottesdienst, nahen. Das königliche Priestertum zeigt unsere Aufgabe, Mensch gegenüber ein Zeugnis zu sein. In Übereinstimmung damit finden wir Gott in den Briefen an Timotheus und auch an Titus mehrfach als Heiland Gott vorgestellt, der die Menschen direkt zu sich ziehen möchte. Petrus hingegen stellt mir den Aspekt vor, dass gläubige Menschen Gott im Dienst nahe. Unser tägliches Verhalten im Haus Gottes soll somit eine Einladung an die Menschen sein, Gott kennenzulernen. Als der Herr Jesus selbst zum ersten Mal überhaupt von der Gemeinde sprach, hat er erklärt, dass er diese Gemeinde bauen würde. Paulus spricht an mehreren Stellen von dem Haus Gottes. Petrus erwähnt es und Johannes nennt es am Ende der Offenbarung die Hütte Gottes. Dennoch hat der Ausdruck Gottes, Haus Gottes, nicht an allen Stellen eine genau gleiche Bedeutung. Ich würde gerne 3 Blickwinkel zeigen, die wir, ohne sie zu trennen, doch unterscheiden müssen. Da wird uns gezeigt, dass die Gläubigen selbst das Haus Gottes bilden. Sie sind lebendige Steine, die in das Haus eingefügt werden. Als der Herr Jesus von dem Bau seiner Gemeinde sprach, hatte er diesen Aspekt immer vor Augen. Petrus greift diesen Gedanken in seinem ersten Brief auf, wenn er die Gläubigen als ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum beschreibt. Das Haus Gottes, unter diesem Blickwinkel betrachtet, besteht somit aus allen Erlösten der Zeit der Gnade. Dann wird uns gezeigt, dass wir Gläubigen an diesem Haus bauen. Das spricht unsere Verantwortung an. Es ist unsere Aufgabe, Menschen herbeizubringen, damit sie teilhaben am Haus Gottes. Davon spricht besonders der Apostel Paulus im 1. Korinther 3. Gleichzeitig sollen wir die Grundsätze des Hauses Gottes in unserem praktischen Gemeindeleben verwirklichen. Drittens aber, und das bringt uns zum Verhalten in diesem Haus, wird uns gezeigt, dass wir uns ständig im Haus Gottes bewegen. Wir sind nicht nur das Haus, Wir bauen nicht nur am Haus Gottes, sondern wir leben im Haus Gottes. Erneut ist unsere Verantwortung angesprochen. Das Haus ist Gottes Haus. Es gehört ihm. Er ist der Hausherr und er kann somit die Regeln festlegen, nach denen wir uns verhalten sollen. Das Verhalten im Haus Gottes ist nicht in unser Belieben gestellt. Es muss vielmehr der Heiligkeit und der Würde dessen entsprechen, dem es gehört. Es gibt in diesem Haus eine Hausordnung und diese Ordnung gilt es einzuhalten. Schauen wir zunächst darauf, was wir da nicht drunter zu verstehen haben. Es dürfte uns erstens klar sein, dass es nicht einfach um das Verhalten in einem materiellen Gebäude geht. In vielen Religionen wird den sogenannten Gotteshäusern eine große Bedeutung beigemessen. Oft gibt es klare Regeln, die man beim Betreten dieser Häuser beachten muss. Darum geht es hier aber sicherlich nicht. Die Räume, in denen sich die Gläubigen versammeln, sind keine heiligen Stätten, sondern ganz gewöhnliche Räumlichkeiten. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns beim Betreten der Gegenwart des Herrn angemessen kleiden und benehmen. Trotzdem ist das hier nicht der eigentliche Gedanke. Zweitens wollen wir bedenken, dass es im 1. Timotheusbrief nicht primär um das Zusammenkommen der örtlichen Gemeinde geht. Das Zusammenkommen ist wohl eingeschlossen. Dennoch ist hier der Gedanke weiter gefasst. Der 1. Korintherbrief hingegen zeigt uns mehr die innere Ordnung im Haus Gottes. In einigen Passagen dieses Briefes geht es ausdrücklich um unser Zusammenkommen. Das ist im 1. Timotheusbrief ganz anders. Wir werden es auch noch, denke, während der Puzzlepredigten immer wieder ansprechen und darauf zurückkommen. Im 1. Timotheusbrief haben wir nämlich mehr die äußere Ordnung im Haus Gottes vorgestellt. Unter diesem Blickwinkel betrachtet sind wir also immer im Haus Gottes. Mit Recht ist gesagt worden, dass sich der Gläubige 24 Stunden am Tag im Haus Gottes befindet. Zu jeder Gelegenheit. Ob zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in der Freizeit, wir befinden uns immer im Haus Gottes. Und entsprechend soll unser Verhalten sein. Sehen wir uns nun einige Einzelheiten bezüglich unseres Verhaltens im Haus Gottes an. Es ist wichtig zu sehen, dass die Aufforderung, uns im Haus Gottes angemessen zu verhalten, eine ganz praktische Seite hat. Der 1. Timotheusbrief ist kein typischer Lehrbrief, sondern ein praktischer Brief. Die Art und Weise, wie wir uns als Christen benehmen, spielt eine große Rolle. Es gibt Gläubige, die betonen die innere Glaubenshaltung, die wir als Christen zu unserem Gott haben. Sie haben recht. Es gibt andere Gläubige, die betonen das praktische Verhalten des Christen im Alltag. Sie haben ebenfalls recht. Beide Aspekte gehören untrennbar zusammen. Sie widersprechen sich nicht. Sie ergänzen einander. Gefährlich wird es dann, wenn wir den einen Aspekt gegen den anderen Aspekt ausspielen. Die innere Glaubensbeziehung, das heißt das verborgene Leben des Christen mit Gott, muss intakt sein. Sonst kann das, was nach außen hin sichtbar wird, nicht intakt sein. Wenn allerdings die innere Glaubensverbindung äußerlich nicht sichtbar wird, so kann im Inneren etwas nicht stimmen. Beide Seiten sind vorhanden. Beide Seiten sind wichtig. Der 1. Timotheusbrief zeigt uns mehr, was nach außen hin sichtbar wird. Er beschäftigt sich mit der Praxis des täglichen Lebens, die für uns sehr wichtig ist. Das Verhalten des Christens ist also nicht von der Lehre zu trennen. Deshalb erwähnt Paulus gerade im 1. Timotheusbrief immer wieder die gute und gesunde Lehre. Sie ist die Voraussetzung für ein gutes und gesundes Verhalten. Zweitens, das Verhalten im Haus Gottes ist zunächst eine überwiegend persönliche Sache. Paulus schreibt einen persönlichen Brief an sein geistliches Kind Timotheus, der dann auch noch zugleich sein Mitarbeiter war. Der ganze Brief zeichnet sich durch eine sehr persönliche Ansprache aus. Immer wieder gebraucht Paulus die Worte du, dich und dir. Aber es geht nicht nur um Timotheus. Auch in unserem Leitvers ist die Ansprache zunächst an Timotheus gerichtet. Damit du weißt. Dann allerdings weitet sich der Gesichtskreis. Paulus schreibt nicht, wie du dich verhalten sollst, sondern er sagt, wie man sich verhalten soll. Das wiederum schließt jeden Leser des Briefes ein. Die Grundsätze über das Verhalten im Haus Gottes ändern sich nicht. Sie galten damals wie heute. Sie gelten jedem von uns ganz persönlich. Sie zu beachten ist zunächst eine individuelle Verantwortung. Wir sollten nicht zuerst von unseren Mitgeschwistern erwarten, dass sie dieser Aufforderung nachkommen. Wir müssen uns immer selbst an die eigene Nase fassen und zuerst an uns selbst denken. Drittens, dennoch ist der gemeinschaftliche und öffentliche Gedanke unbedingt vorhanden. Wir werden hier zwar persönlich angesprochen, allerdings nicht in unserem Charakter als Kinder Gottes. Kindschaft ist eine persönliche Segnung, die mit einer sehr persönlichen Verantwortung verbunden ist. Wenn es jedoch um das Haus Gottes geht, ist der gemeinschaftliche und öffentliche Aspekt nicht zu übersehen. Wir sind nicht alleine in diesem Haus. Das hilft uns, den gesamten ersten Timotheusbrief auch gut zu verstehen. Dieser Brief gibt uns persönliche Hinweise für das gemeinschaftliche Leben im Haus Gottes. Es gibt über die Zusammenkünfte hinaus viele Gelegenheiten, wo wir mit unseren Glaubensgeschwistern zu tun haben und auch zusammen sind. Welchen Einfluss hat dann mein persönliches Verhalten auf meine Geschwister, mit denen ich zusammen bin? Das ist eine der Fragen, um die es bei unserem Verhalten im Haus Gottes geht. Es geht in diesem Brief nicht so sehr um das Privatleben des Christen, also zum Beispiel darum, wie Mann und Frau in der Ehe miteinander umgehen. Nehmen wir als Beispiel das Gebet. Der erste Timotheusbrief gibt uns dazu wichtige Belehrung, aber nicht etwa, um uns zu zeigen, wie wir als Ehepartner zusammen beten, sondern es geht um das öffentliche Gebet. Wir haben es vor 14 Tagen betrachtet. Das ist der Charakter, den wir in diesem Brief vor uns haben. Viertens, die Aufforderung, uns im Haus Gottes angemessen zu verhalten, wird auch nicht ohne Grund gegeben. Unser Verhalten im Haus Gottes hat ein Ziel. Genauer gesagt, ein doppeltes Ziel. Erstens möchte Gott durch unser Verhalten verherrlicht werden. Es ist schließlich sein Haus. Er sieht uns. Er möchte durch unser Verhalten geehrt werden und Freude an uns haben. Und er hat ja auch ein Recht dazu. Zweitens hat Gott uns zu einem Zeugnis für die Welt zurückgelassen. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Gerade der erste Timotheusbrief spricht ja von dieser Wahrheit, dass Gott ein Heilandgott ist, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Woran aber können die Menschen das erkennen? An unserem Verhalten. Sie beobachten uns. Sie sehen uns. Sie hören uns. Sie registrieren, wie wir uns in der Praxis des täglichen Lebens verhalten. Und sie sehen auch ganz besonders hier auf unsere Gemeinde in Land. Wir haben das gerade in den letzten Tagen wieder erfahren dürfen. Paulus schreibt, damit du weißt, wie man sich verhalten soll. Es geht darum, dass wir etwas wissen. Und dieses Wissen ist nicht zuerst ein theoretisches Wissen, sondern es geht darum, dieses Wissen im Alltag auch umzusetzen. Im zweiten Kapitel, wir haben es schon angefangen zu betrachten, gerade im ersten Teil, kommt ein eher überraschender Aspekt des Hauses Gottes vor uns. Es geht nicht so sehr um interne Dinge in der örtlichen Gemeinde, sondern hier geht es um Gebet und Dank im Blick auf alle Menschen. Das ist in der Tat ein für auf den ersten Blick durchaus erstaunliches Element im Haus Gottes. Im Allgemeinen kommen uns, wenn es um das Haus Gottes geht, andere Aspekte in den Sinn. Wir denken an die Gläubigen, die dieses Haus bilden und die es bauen. Wir denken an den Gottesdienst, den wir im Haus Gottes üben. Aber damit ist der Gedanke noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Wir vergessen leicht, dass das Haus Gottes das Haus eines Heiland Gottes ist, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Und darum geht es unter anderem in diesem Brief. Paulus schreibt hier nicht über den Vater und die Beziehung, die er zu seinen Kindern hat. Diese Wahrheit finden wir in anderen Briefen von ihm vorgestellt. Hier stellt sich Gott vielmehr als der vor, der sich in seiner Güte an die Menschen wendet, um sie zu retten. Es ist sein Wille, dass dieser Charakter seiner Güte zu allen Menschen ausströmt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Gott nur seine Kinder im Blickfeld hat. Nein, ihm liegt an allen Menschen. Zweifellos hat er besondere Beziehungen zu den Seinen. Gleichzeitig jedoch hat er ein Interesse an denen, die noch verloren sind. Das dürfen wir und sollten wir nicht vergessen. Es sind ja seine Geschöpfe. Die Beschäftigung mit denen, die das Haus bilden, ist wichtig. Dennoch liegt eine Gefahr darin, wenn wir uns einseitig darauf beschränken. Wir dürfen die Beschäftigung mit denen, die draußen sind, nicht vergessen. Die Gefahr der Einseitigkeit in die eine oder die andere Richtung ist groß. Das gilt ebenso für den Dienst. Wir müssen ausgewogen sein. Paulus war sowohl ein Diener der Gemeinde als auch ein Diener des Evangeliums. Die Gemeinde ist der höchste Ausdruck dessen, was der Ratschluss Gottes in Bezug auf Christus beinhaltet. Es gibt wohl nichts, was darüber hinausgeht. In der Gemeinde macht Gott die Fülle seiner Gedanken in Bezug auf seinen Sohn deutlich. Im Gegensatz dazu ist das Evangelium die höchste Offenbarung der Liebe Gottes zu dieser Welt. Er hat die Welt geliebt und er hat seinen Sohn für sie gegeben. Wir müssen deshalb darauf achten, in keine Richtung einseitig oder gar extrem zu werden. Gott hat immer beides im Auge. Deshalb sollten wir nicht nur einseitig von der Gemeinde reden. Tun wir das, werden wir leicht orthodox. Wir sollten andererseits nicht einseitig von dem Evangelium reden. Beide Seiten sind vorhanden. Beide Seiten sind wichtig. Im ersten Kapitel des Timotheusbriefes hatte Paulus bereits deutlich gemacht, dass im Haus Gottes nicht der Grundsatz des Gesetzes gilt, sondern der Grundsatz der Gnade. Das ist wichtig, um die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Die Richtschnur für unser Verhalten ist nicht irgendein Gesetz, sondern die Gnade. Wir haben die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erfahren und stehen in seiner Gnade. Diese Gnade soll nun ebenfalls allen Menschen zuteil werden, die bisher abseits stehen. Versuchen wir das also in unserem Leben zu akzeptieren und auch umzusetzen, dass es zwei Gesichtspunkte gibt. Die Gemeinde, aber dass wir auch die Evangelisation und die anderen Menschen dadurch nicht vergessen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir auch hinausgehen in die Welt und etwas von Jesus Christus erzählen. Das haben wir in letzter Zeit, denke ich, vielleicht auch etwas hinten angestellt. Aber es gilt auch immer wieder darauf zu achten, dass wir das nicht vergessen. Dass wir, sei es auch nur in unserem Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, bei unseren Nachbarn immer wieder doch auch ein Zeugnis für den Herrn sind und ihn dann darauf aufmerksam machen, dass es auch, oder die Menschen dann darauf aufmerksam machen, dass es jemand gibt, der ihnen helfen will, der sie heilen möchte. Amen.